Bei mir in der arabischen Gemeinde gab es einen Mann, der immer schlief, während ich predigte. Und ich habe ihm gesagt, warum schläfst du? Er sagte, ich höre dich, höre dich. Und ich habe ihm gesagt, scheinbar, dass alle bösen Mächte dich doch verlassen. Wenn du hier in den Gottesdienst hineinkommst, dann findest du Ruhe und schläfst du ein. Ja, also von dem ganzen Stress. Ich freue mich, unter euch zu sein mit meiner Frau, die unbekannte Soldatin, die sehr viel in hinter den Kulissen wirklich leistet, so für den Dienst, für den Herrn, für das Reich Gottes. Ich freue mich wirklich sehr, wenn ich hier bin und sehe die Bestätigung unseres Herrn, dass diese Gemeinde 30 Jahre geworden ist und so viel noch aktiv und immer wieder junge Leute und junge Kräfte. Das erfreut mein Herz und ich bin ein ehemaliger Issuma für 20 Jahre, aber ich bin immer noch CGIer, wenn ich mich verstanden habe. Ich habe ein Wort heute aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1 und die Verse 12 bis 17, die wir gehört haben unter Titel Treu erachtet, in den Dienst gestellt. Also 1. Timotheus 1, ab Vers 12 bis 17. Paulus sagt, ich lese die Elberfelder Übersetzung. Ich liebe die, weil ich die erklären kann. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Überströmend die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das heißt, die vereint in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewies zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben. Dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also Paulus schrieb den 1. Timotheus, 2. Timotheusbrief und Titusbrief, die sogenannten Hirtenbriefe, pastorale Briefe. Kurz vor seiner Hinrichtung, so 63, 64 nach Christus. Und muss man sich so vorstellen, ein älterer Hirte, wie Paulus, schreibt an seine zwei jüngeren Hirten, Timotheus und Titus, und alle drei stehen vor dem großen Hirten aller Zeiten, unserem Herrn Jesus Christus. Müssen wir uns das vorstellen heute? Das sind ältere Brüder, sage ich so, sie sind noch jung, aber ältere auf jeden Fall. Aber es stehen jetzt junge Leute und sie wollen diesen Hirtendienst tun. Das ist ja wunderbar, ein schönes Bild für unsere Zeit auch jetzt. Und aus der Fürbitte heraus sagt Paulus hier, sagt er, worauf es ankommt. Auf die klare Erkenntnis, auf die Bewahrung der Botschaft, des Evangeliums, auf den Glaubensgehorsam, den Zusammenhalt, die gute Ordnung in der Gemeinde und auf den rechten Durchblick. Das behandelt er in diesem Brief. Und das brauchen wir heute unbedingt. Insbesondere auch, was die Irrlehrer betrifft, insbesondere, die Gläubigen einfach von dem guten Hirten Jesus Christus abwenden wollen. Da heißt es in Vers 7, sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Sie verstehen nicht. Ich habe das so oft erlebt. Von Menschen, die wollen zeigen, sie verstehen, und sie sind ja gute Christen, aber sie verstehen nichts. Und sie haben überhaupt keinen Durchblick. Und was sie behaupten, ist falsch. Und wer weiß dann besser um das Gesetz als Paulus? Er sagt, der früher ein Lästerer und Verfolger der Gemeinde war. Er sagte, ihr lästert, ich habe das Gesetz, ich bin der alte Lehrer aus dem Alten Testament. Was ihr sagt, ist nur eine Lästerung. Und verfolgte die Gemeinde. In Vers 12, damit haben wir begonnen in diesem Text, sagt Paulus, ich danke Christus Jesus. Bitte beachtet diese Reihenfolge, nicht Jesus Christus, Christus Jesus. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Da ist sehr viel in diesem Satz so zusammengepackt. Paulus kann nicht davon reden, dass ihm das Evangelium anvertraut ist, ohne gleich an das Wunder seiner Bekehrung auf dem Weg nach Damaskus zu denken. Das ist meine Geburtsstadt, Damaskus. Dort ist Paulus gläubig geworden, ihm die Augen geöffnet von einem Unbekannten, so lange auch von der Bibel her, Ananias. Und das ist meine Geburtsstadt und ich war dort jahrelang in meiner Schule, die gerade Straße, wo Paulus da war, aber ich hatte keine Ahnung, wer Paulus ist. Ich hörte immer St. Paulus, St. Paulus, das ist alles. Und genauso dieser Mensch Paulus, der kommt aus der großen geistlichen Metropole Jerusalem nach Damaskus, um die Christen dort zu verfolgen. Und wird blind vor den Toren der Stadt, geht hinein und man sagt ihm, so, du wirst jetzt sehend. Und wurde sehend hinter den Mauern von Damaskus. Ich musste Damaskus verlassen und ganz weit weg nach Deutschland kommen. Und nicht irgendwo, sondern genau hinter den Mauern von West-Berlin oder Berlin-West gesagt. Und dort über eine Radiosendung wurden meine Augen geöffnet. Und ich habe gesagt, Mensch, was sind das für Wege? Was will denn Gott? Erst dort in Berlin hatte ich meine erste Bibel in arabischer Sprache, 1980. Da dachten Leute schon damals an die Araber, die da kommen, sie ihnen das Wort Gottes zu geben. Deshalb, ich liebe Paulus, also wir haben so ähnliche Geschichten irgendwie so. Ich verstehe ihn auch sehr gut, weil er so Orientaler und manchmal so. Ne? Und liebe Geschwister, wir dürfen nie vergessen, wer wir waren und was wir sind und was wir echt sind. Durch Gnade sind wir gerettet und stehen auf dem Fundament der Erlösung. Durch Gnade gerettet, wir stehen auf diesem Fundament, es gibt keinen anderen, der Erlösung und der Vergebung der Sünden. Nicht nur Erlösung, sondern Vergebung der Sünden in ihm. Wer denkt, dankt. Seit 40 Jahren stehe ich in diesem Dienst meines Herrn. Ehrlich gesagt, 6 Monate später, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, habe ich die erste Bibelstunde gehalten. Ich weiß es nicht. Der Herr hat von Anfang an mir diesen Drang gegeben, ihm zu dienen, mit den Mitteln, die ich damals hatte. In einer kleinen arabischen Gruppe in Berlin-West. Also Paulus dankt. Und ich frage, wozu? Noch einmal Vers 12. Ich danke Christus Jesus. Jetzt erkläre ich, warum ich da das betone. Christus Jesus. Ich danke nicht Jesus, dem Erlöser, sondern dem Christus, dem Messias Israel. Christus ist der Messias. Ich danke diesem Messias, den ich ja sehnlich so gesucht habe und falsch gesucht habe. Jetzt danke ich dem Messias Israel, mein Erlöser. Christus Jesus, der Messias, der Erlöser, den ich und seine Gemeinde verfolgte. Und was noch? Der mir Kraft verliehen hat. Ja, wie und wozu? Also zuallererst vergab er meine Sünden, die mich von ihm trennten und die eine Last auf meinem Rücken oder wirklich auf meinem Rücken waren. Und er denkt ganz genau und er kennt das Alte Testament, was Jesaja gesagt hat, 59, 2. Eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch. Das hartes Wort an das Volk Israel. Und da hat er es kapiert. Liebe Geschwister, liebe Freunde, Vergebung ist eine, wenn nicht die Quelle der Kraft. Ich stehe auf diesem Fundament der Erlösung, weil meine Sünden vergeben sind und wir leben in dieser Vergebung. Und das ist die Quelle der Kraft. Die Gemeinde Jesu wird schwach, wenn sie die Vergebung ihrer Sünden vergisst und dass sie aus der Vergebung lebt, wird schwach. Und ich danke Jesus für die Vergebung meiner Sünden, sagt Paulus, der mir Kraft verliehen hat, sie zu verlassen. Immer wieder ereilen uns diese alten Sünden, der alte Mensch. Er schenkte mir die Kraft, sie erstmal zu verlassen, damit ich frei bin für ihn, dass ich für ihn stark werde. Also, sie zu verlassen und zu hassen, jetzt bin ich stark, den Dienst zu tun, in den er mich stellt. Nicht ich selbst. Man wird immer, die Missionare werden gefragt, bist du gegangen oder hat man dich gesandt? Ja, das ist ein Unterschied. Gott sendet uns. Und wie sieht dann diese Kraft aus? Ja, also jetzt denkt man, oh, was für eine Kraft. Paulus schreibt später in 2. Korinther 12, Vers 10, ich habe Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich rühme meiner Schwachheit, damit die Kraft Jesu oder Christi bei mir wohne. Tja, Paulus der Schwache, der Wütende, der nach Damaskus kam mit allen Macht, Menschen umzubringen, dieser harte Kerl. Ja, Paulus ist der Schwache. Und wisst ihr, er sagt zu uns, zu mir persönlich, das hält mich fit. Das hält mich fit. Das heißt, indem ich diesen Dienst tatsächlich in Schwachheit, also meine Beine wackeln immer, wenn ich an den Pult gehe, ja. Wenn ich in dieser Schwachheit diesen Dienst tun, das hält mich fit. Und nicht aus der Kraft, die ich verbrauche, sondern in der Schwachheit, in dieser Kraft Jesu, das hält mich fit. Hinterher habe ich immer Hunger nach jeder Predigt. Ehrlich gesagt. Er schreibt, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, ich hasste Gott vom tiefsten Herzen, bevor ich nach Deutschland kam. Weil mich so dort so Schicksale ereilten, wo ich überhaupt in der ganzen Welt und mit einem Schöpfer überhaupt nicht einverstanden war. Bis hin zum Bürgerkrieg in Libanon als Soldat. Ich ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Diese Bilder seiner Gewalttaten sind vor seinen Augen gegenwärtig. Das schreibt Apostelgeschichte 8. Saulus suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen, was heute IS getan hat und noch manche radikale islamische Gruppierungen tun. Ich hatte in den 80er Jahren, als ich hier in Issum gewohnt habe, einen ehemalige PLO-Kämpfer, der zweite Rang in der ganzen Organisation hatte, nach Arafat. Und er hatte eine große Armee. Und er hatte gegen Israel gekämpft, gegen Jordanien gekämpft. Er hat so viele Menschen, wirklich wortwörtlich Tausende auf sein Gewissen. Der Kerl kommt zum Glauben. Durch einen jungen Mann, 12 Jahre alt, in Jordanien. Er kennt ihn, der war immer so bewaffnet, sie kannten ihn. Und der Junge der rennt zu ihm und gibt ihm das Neue Testament und haut ab. Und liest er von dem Johannesevangelium und kommt zum Glauben. Der war also überall, ja, von Interpol, von Regierungen, überall verfolgt. Also sie wollten ihn schon fangen und richten. Und er kam nach seiner Bekehrung tatsächlich durch viele Gerichtsinstanzen und sie haben seine Geschichte gehört und hat alle Daten genannt, was er früher getan hat und sagte, ich bin jetzt reingewaschen, bitte hängt mich, ich will nach Hause zu Jesus gehen. So hat er das immer formuliert. Und er kam frei, sie haben ihn freigelassen. Das ist ein wirklich überall Zeuge Jesu, ja, mit seiner Geschichte. Ich habe ihn persönlich getroffen. Und seine Augen leuchteten so begeistert von dem Dienst. Aber das war eine traurige so Tiefe in diesen Augen. Und eins sagte er, eins vergesse ich nicht. Das Blut, das ich, also von Menschen geflossen durch meine Hände. Das vergesse ich nie. Und das ist hier Paulus. Er sieht das immer wieder. Was war ich denn früher und jetzt, was ich bin? Und das macht uns stark. Nicht vergessen, was du früher warst und was du jetzt bist. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wer will heute um Jesu Willen schwach sein? Nicht schwach vor der Sünde. Das höre ich ja überall. Ach, die Sünde, man ist manchmal so schwach. Nicht schwach vor der Sünde. In dem Dienst, dass der Herr mir die Kraft gibt. Noch einmal Vers 12. Ich danke Christus Jesus, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Das heißt, Jesus setzte meinen Namen auf der Liste der treuen Diener. Nicht auf der Liste der Superprediger und Lehrer und Begabten. Also heißt das mit anderen Worten, der Herr beschloss, Doppelpunkt, dieser ist treuer Diener. Treu. Dann stellt er ihn in den Dienst. Also, er blickt der Herr nicht auf seine Vergangenheit und sein Wissen, Binjaminiter, ein echter Israelit, einer, der von dem Rat der Ältesten zu gehört, mit allen seinem Wissen. Nicht darauf hat Gott geschaut, sondern er erachtete mich als treu und in den Dienst gestellt. Die Treue. Treue Seele, das ist das höchste Lob, was ich jemandem sage. Du treue Seele. Treue Seele. Wisst ihr, die Treue, meiner Meinung nach, ist keine Gabe, sondern die Frucht des Geistes, der in mir wirkt. Das Geheimnis des Dienstes ist die Treue und das ist keine Gabe, aber Frucht des Heiligen Geistes. Also nicht, dass man jetzt hier betet und sagt, so Herr, schenk mir die Treue tust du. Und wie tue ich das, wenn der Heilige Geist wirklich in mir wirkt und bringt diese hervorragende Frucht hervor? Und in Vers 13 sagt er weiter, ich war früher ausgerechnet ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter. Lästern, merken wir, also ein Lästerer und Verfolger. Lästern nennt Paulus hier zuerst, dann verfolgen. Warum? Lästern ist die Herabstufung und Entehrung Jesu mit dem Ziel, das andere dazu zu bringen, dass sie genauso dasselbe tun. Und es gibt solche Leute. Ich begegne solche Leute, die irgendwie ihr Christentum, ihr Namenschristentum verteidigen und fangen sie an, über die Evangelischen zu lästern und über solche Gemeinden zu lästern, um die anderen so zum Lachen zu bringen. Aber solange das Wort Gottes vor euren Augen gesagt wird, da herrscht dann sofort der Heilige Geist und bändigt diese Leute. Verführung ist gefährlicher als Verfolgung. Mit klugen Argumenten wollte er die Christen in ihrem Glauben verunsichern, dass sie Jesus verleugnen. Ansonsten Verfolgung. Und in meinen Augen Verfolgung besser als diese verleugnen und dazu führen. Ich habe es unwissend im Unglauben getan. Das stimmt. Das stimmt vollkommen. Warum sage ich das? Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben wohl Jesus hundertprozentig verstanden und richtig bewusst ihn abgelehnt. Also sie haben verstanden, nicht unwissend waren, sie wussten ganz genau, sie stellten genau die Fragen und sie haben die Antwort bekommen. Ich bin der Messias, auf den ihr wartet. Und zitierte Jesus auch schon einiges aus dem Alten Testament. Also er bewies, dass er, und trotzdem haben sie ihn verleugnet und wollten ihn nur töten. Das ist ein Appell an uns heute. Erkennen und gehorsam sein. Es reicht nicht, dass wir super theologische Bildung bekommen und viele Gruppen bilden und so weiter, dass wir theologisch fit sind. Theologisch heißt das, erkennen das Wort Gottes, was Gott von mir will, und gehorchen. So funktioniert das. Das ist ein Appell an uns. Erkennen und gehorchen. Dann erleben wir, wie in Vers 14, überströmende Gnade unseres Herrn. Nicht nur Gnade, Gnade, Gnade. Also ich höre das immer so. Gnade, 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 schön. Aber überströmende Gnade mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Vereint in Christus Jesus. Gnade, Glauben und Lieben zum Herrn, zum Dienst. Wer den Dienst nicht liebt, der tut das gezwungen. Also wenn du einen kleinen Dienst in der Gemeinde hast, du sollst diesen Dienst lieben, von ganzem Herzen dabei sein. Manche Leute meinen, also Prediger können so eine Predigt aus dem Ärmel schütteln. Nein, man sitzt 7-8 Stunden, weil ich liebe das und ich will wirklich das Beste für meine Geschwister und vor dem Herrn auch das Richtige sagen, das authentisch mit meinem Leben ist. Nun, was hören wir in 1. Korinther 13, 13? Ja, die Liebe ist dann die größte unter ihnen. Nun, der Herr begegnete Paulus auf, wie gesagt, auf einer wunderbaren Art und Weise in Barmherzigkeit. In Barmherzigkeit, man kann sagen, mit Mitleid. Gott hat mit Paulus vor seiner Bekehrung mitgelitten, Jesus Christus, dass er dann selber gekommen ist und ihm erschienen ist. Und heute geschieht das auch bei den Muslimen genauso. Fanatiker ohne Ende. Und hören sie nicht von den anderen, dann kommt Jesus zu ihnen persönlich. Und dann sind sie auf einmal erschrocken. Ja, der starke Gott, der barmherzig und gnädig steht in 2. Mose 34,6, der Barmherzige und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Die Treue erfinden wir nicht, wir lernen von unserem Herrn. Und Gott schenkte Paulus ein neues Leben und gab ihm eben den ersten Auftrag. Sofort, steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Ich weiß nicht, ob, wenn ich so einen Befehl heute oder einer von uns, steh auf, geh dahin und dort wird man dir sagen, was zu tun hast. Er ging zu dem unbekannten Christen in Damaskus, Hananias. Dem gab Gott, also dem Hananias, dem gab Gott den Dienstplan für Paulus. Den Dienstplan für Paulus. Mein Plan vor 40 Jahren wusste ich nicht im Einzelnen, aber jetzt weiß ich im Nachhinein. Ja, wofür ich mich damals in meinem Leben so privat so angestrengt habe, das hat mit dem Plan Gottes zu tun. Warum nach Issum? Das hat mit dem Plan Gottes zu tun. Warum nach in den Schwabenland? Also nochmal in die Fremde zu gehen. Ja, in einem anderen Land. Ja, auch mit meiner Frau aus Bayern, so zwei Ausländer dort. Aber das ist im Plan, im Nachhinein. Immer wieder, wenn du noch ein Stück in deinem Dienst erfährst du den Rest von dem Plan. Bis dahin, dann das Ende weiß ich wohin. Ich habe sehr eifrig damals Deutsch gelernt. Und Gott schickte mir die besten Leute und besten Lehrer. Nicht bei Goethe-Institut. Und ich habe wirklich Diplome und alles schon geschafft. Aber viele Leute, gläubige Leute, die mich vorangebracht haben in der deutschen Sprache, dass nach zweieinhalb Jahren von meinem Aufenthalt, dort in West-Berlin als Dolmetscher gearbeitet habe, für Justizamt. Und seitdem kenne ich mich also an einer von den guten Simultanübersetzer, Arabisch, Deutsch, Deutsch, Arabisch. Manchmal bin ich in manchen Veranstaltungen, ich predige zweisprachig. Und genauso impulsiv, ja, auf Deutsch und Arabisch. Ja. Und das ist ja im Nachhinein, 8 Stunden, 10 Stunden Deutsch lernen jeden Tag, monatelang, ja, für alles interessiert. Ja, wozu? Ja, jetzt, die Brücke. Ich bin ein Mitarbeiter im Reich Gottes als ein Brückenbauer zwischen der deutschen Gesellschaft und der arabischen Gesellschaft. Zwischen zwei Kulturen. Und Gott sei Dank, ich war zwei Hirnhälfte, die eine für die Araber und die andere für Deutschland. Und sie dürfen nicht zusammenarbeiten, sonst kommt das alles durcheinander. Eins nach dem anderen. Und das klappt. Und deshalb habe ich eine deutsche Frau. Ja? Das ist ja Plan Gottes, sage ich. Also geh dahin und er gibt dir den Plan. Es gibt wirklich kein schöneres Zeichen dafür, dass der Herr uns vergeben hat, als er uns beauftragt. Siehe Petrus als Beispiel. Und nachdem Paulus das Wunder der Gnade im Blick auf sein eigenes Leben zusammenfasste, er sagte das, bringt er nun die große Botschaft des Evangeliums für alle auf den Nenner. Das heißt wirklich in einem Vers. Er sagt, das Wort ist gewiss, zuverlässig und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Es gibt viele Brüder oder Schwestern, die das so benutzen, ich bin der erste Sünder, ja. Aber hier echt sagt er, ich bin der erste Sünder bin. Und Gott wollte, dass ich der erste Sünder bin und Vergebung bekomme. Der ewige Gott ist Mensch geworden, um Menschen zu retten. Und Jesus überschritt die Grenzen hin, alle Grenzen hin, zu den Sündern, nicht um sich mit ihrer Sünde zu solidarisieren. Also es gibt heute Theologen, die sagen, Jesus solidarisiert mit deiner Sünde, also er weiß das. Und dann, ja, Sünde ist Sünde und Sünde trennt mich von Gott. Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin, das sind wir alle. Sünder und der erste Sünder. Das sind wir alle. Und Gottes besondere Absicht der Berufung des Paulus war, er wollte ein Exemplar statuieren. Vers 16. Darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewies, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden. An ihn glauben werden durch mich, heißt das. Hat er sich hier nicht erwähnt. Ja, durch seinen Dienst. Also, gibt es andere Exemplare, so extreme Exemplare? Ja. Petrus, der Verleugner, hat Barmherzigkeit erfahren. Aber Judas dagegen hat sich erhängt. Und das ist so ein Bild für mich als Warnsignal. Steh auf, ansonsten erhängst du dich selbst und bist du untätig. Ich sage immer, 0 auf der linken Seite neben Jesus im Reich Gottes, untätig, 0. Auf der rechten Seite bist du 10 mit Jesus. Und noch einer sind dann 100. Judas dagegen erhängte sich. Gott möchte aus uns individuelle Exempel statuieren. In dieser Stadt hier ist und überall. Individuell. Wir sind keine Muster, so dasselbe Muster. Individuell. Und die Antwort Paulus auf diese überströmende Gnade war der große Lobpreis Gottes. Also was er so in einem Text einpacken kann, ist ja wunderbar. Vers 17, dem König der Zeitalter, das heißt alle Zeiten, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott, dem ewigen König. Er lebte in der Zeit, wo die römischen Kaiser verlangten von ihren Völkern, sie für immer als Götter und Könige zu verehren. Aber die meisten von ihnen sind gestorben, getötet, die meisten von ihnen, von diesen Kaisern und großartigen Königen. Ja. Und da lesen wir, als die spanischen, ich zitiere diese hier, als die spanischen Legionen nach Rom marschierten und seine eigenen Gardetruppen zum Feind überliefen, flüchtete Nero sich in den Tod. Er ließ sich am 9. Juni 68 von einem Sklaven erdolchen. Das steht. Tag und Jahr und Monat erdolchen. Dem ewigen König, dem Unvergänglichen, alle sind vergänglich, Jesus aber nicht und wir mit ihm auch nicht. Wisst ihr, dass wir jetzt schon ewig leben? Wir verlassen nur diese Hülle. Diese Hülle, nicht Hülle. Also es ist immer diese gefährlichen Stellen von der deutschen Sprache. So, ne? Hülle, Fülle, Hülle. Ja? Also dem Unvergänglichen, wir sind unvergänglich. Wirklich, wir verlassen nur das Zelt. Mehr nicht. Dem Unsichtbaren, also wir können wirklich nicht einmal die geschaffene Sonne voll anblicken, ohne an unseren Augen Schaden zu nehmen. Wie viel weniger eben den Schöpfer so anzuschauen, wie er ist, in seinem Lichtglanz anschauen, ohne zu sterben. Das sagt 2. Mose 33. Und das ist ja aber eine Folge unserer Sünde. Wir können ihn nicht so anschauen. Aber wenn das vorbei ist, dann vom Gesicht zum Gesicht, ja, vom Angesicht zum Angesicht. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Da hatte ich einmal einen ehemaligen Muslim, nach der Predigtdienst kam zu mir und sagte, ich brauche Seelsorgegespräch. So. Und bei den Arabern, da musst du mindestens 2 Stunden damit rechnen. So, und dann saß ich mit ihm und sagte, was ist dein Problem? Er sagte, ich kam zum Glauben. Und das war wunderbar, Jesus kam zu mir, einmal, zweimal, dreimal bin ich gläubig geworden. Dann höre ich immer wieder seine Stimme. Er ging noch weiter, ich rieche ihn, ich schmecke ihn, auf einmal ist das Essen anders. Und jetzt seit 6 Monaten weder erschienen noch gesprochen, nur gerochen, ist nicht mehr da. Er ist böse auf mich, der will mich nicht mehr. Und ich habe gelacht und gesagt, ja, pass mal auf. Der Herr ist dir erschienen in seiner Barmherzigkeit und Gnade, damit du glaubst. Und jetzt bist du gläubig. Und du bist jetzt kein Baby im Glauben. Du musst jetzt wachsen und reif werden. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Und wenn du nur im Schauen bleiben willst, da bist du wirklich sehr begrenzt. Im Glauben siehst du alles, was Gott dann schaffen kann und machen kann. Und du siehst auch mehr, als die anderen sehen. Ja, Pioniere, Leute, die viele Dienste, also hervorragende große Dienste getan haben, sie haben innerhalb ihrer Gemeinde mehr gesehen als die anderen. Im Glauben sehe ich mehr als im Schauen. Es gibt kaum ein Volk auf dieser Erde, das keine Religion hat. Viele Völker, viele Religionen, viele Götter. Und Religionen sagen uns immer wieder, was wir tun und nicht tun sollen. Wir wandeln im Glauben in unserem Herzen und das Gesetz ist hier. Deshalb, wenn ich das Wort Gottes lese, wird ein Gesetz in meinem Herz und wie heißt das? Das Gesetz Jesu. Nicht von außen, der mich verändern will, sondern von innen, der nach außen verändert und macht aus uns Mitstreiter Christi auf verschiedensten Art und Weise. Wir hatten in Ludwigsburg, das war auch schon so eine Initiative von mir, so richtig als Kameltreiber. Ich habe die 3-4 Gemeinden dort, deutsche Gemeinden, so 1,5 Jahren, 2 Jahren hinterher geblieben, bis wir diese Ausstellung vollbracht haben. Das ist eine tolle Ausstellung. 2 Wochen lang, jeden Tag von 9 Uhr bis 9 Uhr Abend, ja, in Forum Ludwigsburg und kamen wirklich sehr viele Leute. Und das ist also die Weltreligionausstellung. Da zeigen sie alle Religionen, ungefähr 13, 14 Tafeln. Bei jeder Tafel ist eine Religion monotheistische und was weiß ich, also wirklich alles quer durch. Ja. Und das war das Interessanteste, die Leute kamen und die Führung dauerte 3/4 Stunde und wir müssten alles erklären in diesen Religionen, was da drin beinhaltet, wie die Leute dann glauben, bis wir dann zu Judentum kamen, Christentum, Islam, Esoterik, dann die letzte Tafel, wo bist du von all diesen Religionen? Und wisst ihr, über 90% der Deutschen haben gesagt, Christentum. Ja, warum bekennt ihr denn nicht zum Christentum? Und sagen, ja, wir wissen selber nicht. Tatsächlich, wir glauben so, wie hier im Christentum und nicht wie die anderen Religionen. Und besonders bei den Muslimen waren auch schon einige Muslime da und ich habe sie gerne so geführt. So, ne? Und dann war der Koran so offen und sagt, ja, oh, das ist der Koran und so weiter. Er hat nur gute Sachen. Ich habe den Koran genau auf eine Seite aufgemacht, wo dann steht, diese Christen verfolgt sie und jagt sie, wo ihr sie findet und tötet sie. Entweder werden sie Muslime oder sterben sie. Da waren manche so richtig schockiert. Ja? Das ist es. Wir haben keine solche Religion. Wir leben ja im Glauben und nicht im Schauen. So, bei aller Wertschätzung der Menschen, andere Kulturen und Kreise, es gibt nur einen Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Apostel 4, Vers 12. Das gilt auch für Israel. Das gilt auch für Israel. Dessen Repräsentanten das zuerst gesagt wurde. Zu denen gesagt wurde. Und deshalb leben wir noch in der Gnadenzeit für alle Völker, inklusive Gottes Volk. Dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Eben diesem einen Gott bringt Paulus und mit ihm wir die Gemeinde Ehre und Herrlichkeit dar. Jetzt kommen wir zum Schluss. Diese Ehrung Gottes zu leben bedeutet für uns jetzt schon ein Stück Himmel. Ein Stück Himmel. Denn Ehre und Herrlichkeit wird Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit dargebracht. Und wir bringen das jetzt schon. Und ich lese ein letztes Zitat aus Offenbarung 11, Vers 15. Und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit und die Seinen auch mit dabei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Paulus antwortete mit Amen, so sei es. Und wir antworten damit Amen, so sei es. Vielen Dank. Wir neigen uns zum Gebet. Herr Jesus, hab Dank vom Herzen für deine großartige Gnade, überströmende Gnade, die wir tagtäglich erleben, das Beweis, dass wir am Leben sind und den Auftrag haben, dir, dem lebendigen Gott, zu dienen, unter Mitmenschen, mit denen wir zu tun haben. Danke für meine Geschwister hier vor Ort. Danke für die CGE. Danke für diesen Dienst. Und ich bitte dich, lass viel Segen noch aus dieser Gemeinde hinausströmen zu anderen. Junge Leuten, auch Fremde, dass sie zu dir finden, lieber Herr. Und danke für diese großartige, ja, Bezeichnung, dass wir Diener Gottes sind. Und dass du uns beauftragst, in kleinen und auch in großen Diensten. Und du hast uns für treu erfunden. Danke für das, was du in uns gewirkt hast und auch durch uns wirken kannst. Dir sei Lob und Dank in aller Ewigkeit. Amen. Vielen Dank.